Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Nachdem Sie Kaleidoskop gehört haben, werde ich Ihnen einige indonesische Poplieder präsentieren. Danach hören Sie auch das Programm Wunderbares Indonesien.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder mit Voice of Indonesia in Jakarta im Programm Kaleidoskop 2020. Das Jahr 2020 in Indonesien beginnt mit massiven Überschwemmungen in den Gebieten DKI Jakarta, West Java und Banten. Nicht nur Überschwemmungen, Erdrutsche wurden auch in Bogor, West Java und Lebak, Banten gemeldet. Durch diese Überschwemmungen und Erdrutsche wurden mehr als 60 Einwohner als tot gemeldet. Die Katastrophe Anfang dieses Jahres hat auch die Aufmerksamkeit der Welt auf sich gezogen. Nach der Meldung von Kompas.com berichteten eine Reihe internationaler Medien wie Südchina Morning Post, CNN und The Guardian ebenfalls über die Flutkatastrophe in der Region Jabodetabek oder Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang und Bekasi. Der Jahresbeginn wurde auch von der Ausbreitung des neuen SARS-CoV-2 Coronavirus aus Wuhan, China in andere Länder bezeichnet. Am 15. Januar sagte der indonesische Gesundheitsminister Terawan Agus Putranto in Jakarta, die indonesische Regierung habe die notwendigen Schritte unternommen, um den Eintritt des schweren Lungenentzündungsvirus von China nach Indonesien zu antizipieren. Diese Erwartung wird durch Stärkung der Sicherheit an den Eingängen sowohl am Flughafen als auch im Hafen erreicht. Terawan sagte, er habe bereits Standardarbeitsanweisungen, um das Eindringen des Virus in Indonesien zu antizipieren.
Kita sudah mulai gerakkan untuk kewaspadaan itu, semua pintu-pintu masuk.
Wir haben eine Bewegung zur Wachsamkeit gestartet. Alle Eingänge sowohl Flughäfen als auch Häfen sind wachsam. Wir verwenden Thermoscans, Detektoren und so weiter. Besonders um den Eintritt des Virus zu antizipieren, der sich gerade in Wuhan verbreitet hat und sich jetzt wieder in Thailand, Bangkok trifft. Wir waren wachsam und es wurden Proben durchgeführt. Wir gehen davon aus, dass jeder die SOP oder Standard-Arbeitsanweisung befolgt hat, wenn es einen Vorfall gibt, was zu tun ist. Darüber hinaus erklärte der Gesundheitsminister Terawan Agus Putranto, dass er auch eine Reihe von Krankenhäusern vorbereitet habe, falls das Virus aus China im Land gefunden werde. Am 24. Januar fand in Indonesien das CDI Forum oder Internationales Demokratisches Zentristisches Eurasian Forum statt, das in der Sonderregion Yogyakarta stattfand. Mehr als 100 hochrangige europäische und asiatische Parteivorsitzenden nahmen an diesem Forum zum Thema Eurasien. Die neue Grundlage der Geopolitik und der Wirtschaft des 21. Jahrhunderts teil. Bei diesem Forum, das von dem Kita Presiden di Republik Indonesia Ma'ruf Amin er of not gude gude Indonesia as islands for tolerance an erkan. Pider generas kerter von Centris Demokrat Internasional CDI Antonio Lopez Zacta.
Indonesia has long been considered the exemplar of tolerance. 87%.
Indonesian get that langam as vice view for tolerance. 87% von Jawaris 260 Millionen machen Indonesien zum größten muslimischen Land und zur drittgrößten Demokratie der Welt. Dieses größte Land wird durch die Verfassung als lange Tradition des religiösen Pluralismus geschützt. Am 31. Januar verlieh die Regierung der Vereinigten Staaten über ihren Verteidigungsminister, dem indonesischen Stabschef oder Kasat General TNI Andika Perkasa, Medallion the Legion of Merit, Degree of Commander. Die Regierung der Vereinigten Staaten ist der Ansicht, dass General Andika Perkasa zur Stärkung der Beziehungen zwischen der TNI und der US-Armee beigetragen hat. Der Stabschef der US-Armee, General James J. McConville, verlieh Andika Medaillen bei einer besonderen Begrüßungszeremonie in People Field, Arlington, den USA. Wir kommen nun zum Februar. Durch den Ausbruch des neuen Coronavirus in Wuhan, China, wurden 243 indonesische Staatsbürger am 20. Februar aus Wuhan zurückgeführt. Sie wurden mit dem Flugzeug Batik Air befördert und landeten am Flughafen Hang Nadim in Batam. Darüber hinaus befördeten drei Flugzeuge der indonesischen Luftwaffe alle indonesischen Bürger in die Insel Natuna. Sie wurden unter Quarantäne gestellt. Nachdem alle in Natuna unter Quarantäne gestellten indonesischen Staatsbürger für gesund erklärt worden waren, wurden sie am 15. Februar in ihre jeweiligen Heimatstädte zurückgebracht. Am 9. und 10. Februar startete der Präsident Joko Widodo einen Staatsbesuch in Australien ab. Die konkreten Ergebnisse des Besuches waren die Unterzeichnung der umfassenden Partnerschaftsstrategie POA und des Memorandum of Understanding im Bereich des Transportsicherheitskooperation. Der Präsident forderte Australiens Engagement zur Stärkung der Kapazität der indonesischen Klein- und mittelständischen Unternehmen UMKM, der Besuche von Handelsmissionen in Indonesien, Erhöhung von Working Holiday Visa Quote für indonesische Staatsbürger, Visumpolitik für indonesische Staatsbürger, die Australien besuchen, und Einweihung der jährlichen CEO Roundtable Initiative. Während des Ausbruchs der COVID-19-Pandemie in China rief der chinesische Präsident Xi Jinping in der Nacht des 11. Februar den indonesischen Präsidenten Joko Widodo an. Bei dieser Gelegenheit drückte Präsident Joko Widodo den Opfern des Coronavirus in China sein Beileid aus. Er sagte auch, dass Indonesien in solch schwierigen Zeiten immer mit der Volksrepublik China zusammen sein würde. Inzwischen würdigte Präsident Xi Jinping das Vertrauen und das Verständnis, das Indonesien China entgegenbrachte. Laut Xi ist Indonesien ein umfassender strategischer Partner. Sie sagte auch, dass Freunde diejenigen sind, die da sind, wenn andere Freunde sie brauchen. Dies wurde auch von Indonesien veranschaulicht.
Willkommen zu dem März. Am 1. März verlieh der afghanische Präsident Ashraf Ghani der indonesischen Außenministerin Retno LP Marsudi bei einem Arbeitsbesuch in Kabul, Afghanistan, den Preis des Ehrenstern Malalai. Der Malalai Star Honor Award ist eine der höchsten Auszeichnungen Defender Afghanischen Regierung den Afghanischen und internationalen Persönlichkeiten, die herausragende Beiträge für Afghanistan geleistet haben, verliehen wird. Am 2. März gab der indonesische Präsident Joko Widodo die ersten beiden positiven Fälle des Coronavirus COVID-19 in Indonesien bekannt. Der Stabschef betonte, dass die indonesische Regierung eine gute Bereitschaft und ausreichende Ausrüstungen besitzt, um mit der Ausbreitung von COVID-19 umzugehen. Er hat auch ein gemeinsames Team der indonesischen Streitkräfte TNI und der Polizei Polri und ein Zivilteam gebildet, um das COVID-19 vor Ort zu behandeln. Die Regierung garantierte auch die Verfügbarkeit eines Budgets für die Behandlung und Prävention, damit das Coronavirus sich nicht verbreitet. Vom 10. bis 13. März starteten der niederländische König Willem Alexander und die Königin Maxima auf Einladung von Präsident Joko Widodo einen Staatsbesuch in Indonesien ab. Sie besuchten Jakarta, Yogyakarta, Kalimantan und Sumatera. Am 10. März brachte der König Willem die Entschuldigung in Bezug auf die Gewalt von den Niederlanden gegen Indonesien zum Ausdruck, als Indonesien schon unabhängig war. Als Reaktion darauf sagte Präsident Joko Widodo auch, dass beide Länder die Geschichte in der Vergangenheit nicht löschen, aber davon erlernen können.
Saya ingin menyampaikan bahwa kita tentu tidak.
Ich möchte mitteilen, dass wir die Geschichte sicherlich nicht lösen können, aber wir können aus der Vergangenheit lernen. Wir machen diese geschichtliche Lehre, um unser Engagement für den Aufbau einer gleichberechtigten, respektvollen und für beide Seiten vorteilhaften Beziehung zu stärken. König Willem und Königin Maxima kamen mit Hunderten von Geschäftsleuten und mehreren Ministern nach Indonesien, um die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern zu erörtern. Die Delegation aus beiden Ländern einigten sich darauf, die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu vertiefen und Menschenressourcen zu entwickeln. Am 3. März bildete die indonesische Regierung eine Taskforce zur Beschleunigung des Umgangs mit COVID-19, um die interinstitutionellen Aktivitäten zu koordinieren und die Auswirkungen der neuen Coronavirus-Krankheit in Indonesien zu verhindern und zu überwinden. Diese Taskforce steht unter dem Präsidenten und ist an ihm direkt verantwortlich. Diese Taskforce steht in der Nationalen Behörde für Katastrophenmilderung BNPB mit der Einbeziehung der Ministerien, Institutionen und anderen Regierungseinheiten wie Gesundheitsministerium, Nationalpolizei, Nationalarmee und Regionalregierungen. Diese Taskforce wurde nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch auf Provinz- und Bezirksstadtebene gebildet. Der Leiter der Nationalen Behörde für Katastrophenmilderung BNPB, Doni Monardo, wurde zum Programmsleiter dieser Taskforce ernannt, während der Koordinierungsminister für menschliche Entwicklung und Kultur, Muhajir Effendi, zum Leiter des Beraterrates ernannt wurde. Die Zahl der positiven Fälle einer COVID-19-Infektion nahm weiter zu. Am 15. März rief der Präsident Joko Widodo bei einer Pressekonferenz im Bogor Palace die Öffentlichkeit auf, zu Hause zu arbeiten, zu studieren und zu beten, um die Ausbreitung des Coronavirus in Indonesien zu verhindern. Der Präsident betonte jedoch, dass die Menschen in dieser Situation nicht in Panik sind. Am 24. März beschloss Präsident Joko Widodo in einer geschlossenen Sitzung durch Videokonferenz, um die nationale Prüfung für die Grund-, Mittel- und Oberstufe nicht abzuhalten. Diese Entscheidung ist ein Teil vom System der Reaktion auf den COVID-19-Ausbruch, das die Gesundheitssicherheit des Volkes in den Vordergrund stellt. Am 31. März 2020 unterzeichnete der Präsident Joko Widodo die Regierungsverordnung Nummer 21 von 2020, die die groß angelegte Sozialeinschränkungen oder PSBB als Reaktion auf COVID-19 regelte. di sefer ordnung ermoglichte die regionale Regierungen um Transportpersonen und Gütern in und aus ihren jeweiligen Gebieten zu beschränken, sofern sie die Genehmigung des zuständigen Ministeriums, in diesem Fall des Gesundheitsministeriums, erhalten haben. Die Verordnung besagte auch, dass die Beschränkungen für durchgeführte Aktivitäten, mindestens Schul- und Arbeitsferien, die Beschränkungen für religiöse Aktivitäten und für Aktivitäten an öffentlichen Orten oder Einrichtungen umfassen. Gleichzeitig wurde das Präsidialdekret Nummer 11 von 2020 unterzeichnet, dass die COVID-19-Pandemie zu einer nationalen Katastrophe erklärt wurde. Die Formulierung dieser beiden Vorschriften basierte auf dem Gesetz Nummer 6 von 2018 über die Gesundheitsquarantäne, das die grundlegenden Bestimmungen für PSBB regelte. Willkommen zu dem April. Am 19. April sagte die indonesische Außenministerin Retno Marsudi bei einer virtuellen Pressekonferenz, dass Indonesien mit mindestens 9 Ländern zusammenarbeitet, um eine reibungslose Versorgung der medizinischen Geräte zu gewährleisten, um den Umgang mit COVID-19 zu beschleunigen. Die neuen Länder sind China, Japan, USA, Singapura, Vietnam, Südkorea, Australien, New Zealand und die Vereinigten Arabischen Emirate. Die Hilfe von den neuen Ländern belief sich auf 77,49 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus hat Indonesien Unterstützung von verschiedenen internationalen Organisationen erhalten, darunter WHO, ADB, IAEO, UNDP, IOM, Global Fund und UNICEF. Indonesien verzeichnete auch 42 Unterstützung von privaten Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen aus China, Singapura, Südkorea, Vietnam, Frankreich, Russland, Deutschland, Japan und Schweden. Retno Marsudi zufolge habe Indonesien die meisten Hilfen in Form der Masken, Schnelltestkits und persönlichen Schutzausrüstungen PSA erhalten. Am 23. April stimmte die Asiatische Entwicklungsbank ADB dem Finanzmittel in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar, um die Bemühungen der indonesischen Regierung bei der Überwindung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die öffentliche Gesundheit, den Lebensunterhalt und die Wirtschaft zu unterstützen. Der ADB-Präsident Masatsugu Asakawa sagte, dass das COVID-19 den Effekt auf die Gesundheit, das Sozialwesen und die Wirtschaft für Indonesien hat, sodass ADB die Regierung durch diese Finanzierung, insbesondere für die armen und anfälligen Gruppen, einschließlich Frauen, unterstützt. Masatsugu Asakawa lobte die Reaktion der Regierung auf die Pandemie, einschließlich in einer starken und gut koordinierten Wirtschaft- und Finanzpolitik. Am 24. April, einen Monat vor dem islamischen Feiertag Idul Fitr, verbot die indonesische Regierung offiziell Aktivitäten zur Rückkehr in die Heimat mudik, die von Muslimen normalerweise vor Idul Fitr getan wird. Die Verordnung wurde erlassen, um die Verbreitung von COVID-19 zu verhindern. Der Koordinierungsminister für Maritime Angelegenheiten und Investitionen Luhut Panjaitan, der zu dieser Zeit als Verkehrsminister ad interim amtierte, sagte, dass das Mudikverbot während des Fastenmonats Ramadan 1441 Hijriah und des Idul Fitr in den Regionen Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang und Bekasi, Jabodetabek und in bestimmten Gebieten für die Großangelegenheiten Sozial Einschränkungen, PSBB, sowie die Regionen, die zur roten Zone von COVID-19 gehören, gilt.
Hier sind die Ereignisse im Mai 2020. Am 14. Mai im Präsidentschaft Palace in Bogor Westjava nahm Präsident Joko Widodo an der virtuellen Gipfelkonferenz der Blockfreienbewegung teil. Der Gipfel der Blockfreienbewegung fand unter dem Vorsitz von Aserbaidschan statt und wurde von 39 Ländern der Blockfreienbewegung besucht. Diesmal stand die Gipfelkonferenz der Blockfreienbewegung unter dem Motto United Against COVID-19 oder Die Einigkeit gegen COVID-19. An diesem Gipfel nahmen nicht nur die Länder der Blockfreien Bewegung teil, sondern auch der Generalsekretär der Vereinten Nationen, der Generaldirektor der WHO, dem Vorsitzenden des Ausschusses der Afrikanischen Union. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi sagte nach der Begleitung des Präsidenten, Präsident Joko Widodo habe die Länder der blockfreien Bewegung daran erinnert, ihre Energie und Zeit auf die Bekämpfung der COVID-19-Pandemie zu konzentrieren. Darüber hinaus betonte Präsident Joko Widodo die Bedeutung der Stärkung globaler Partnerschaften für die Entwicklungsländer. Laut Retno unterstrich der Präsident die Bedeutung der Erfüllung von Verpflichtungen in Bezug auf die Entwicklung und humanitäre Hilfe einschließlich Schuldenerlass.
Kewajiban pembayaran hutang negara berkembang bisa dialihkan ke pembiayaan untuk penanganan.
Die Schuldenzahlungsverpflichtungen der Entwicklungsländer können von offiziellen Kreditgebern auf die Finanzierung für die Abwicklung von COVID-19 übertragen oder als Schuldumwandlung für COVID-19 bezeichnet werden. Dies ist wichtig zu vermitteln, da es viele Entwicklungsländer gibt, insbesondere die am wenigsten entwickelten Länder, die Schwierigkeiten haben, mit COVID-19 umzugehen. Am 8. Mai veröffentlichte der EU-Botschafter bei ASEAN, Igor Drismans, in Jakarta den EU-ASEAN-Kooperationsbericht Blue Book 2020. Das Blaue Buch ist eine jährliche Veröffentlichung zur Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und der ASEAN. In diesem Jahr spiegelt das Blaue Buch mit dem Thema Natürliche Partner die Zusammenarbeit der Europäischen Union und der ASEAN wider. Die Fragen der Handels- und Wirtschaftsintegration, der Konnektivität, des politischen Dialogs sowie der Eindämmung des Klimawandels und der Umwelt abdeckt. In seinen Ausführungen hob Igor Drismans die globalen Bedingungen hervor, die von der Coronavirus-Pandemie betroffen sind. Im Zufolge wird sich das Kooperationsprogramm zwischen der Europäischen Union und der ASEAN künftig stärker auf die Bemühungen zur Reaktion auf die Pandemie konzentrieren. Zuvor hatte die Europäische Union die Hilfe in Höhe von 350 Millionen Euro verteilt, um die Bemühungen der ASEAN-Länder zur Bekämpfung der Pandemie zu unterstützen.
Of course. Today we all have on our minds the coronavirus, and here too we have decided to work together with ASEAN hand in hand on the 20th
Natürlich
of March.
Natürlich haben wir heute alle das Coronavirus im Kopf, und auch hier haben wir beschlossen, am 20. März hand in hand mit der ASEAN zusammenzuarbeiten. Unsere Außenminister mit Gesundheitsministerin und anderen Beamten treffen sich praktisch außerhalb des Kurses, um zu besprechen, was zu tun ist gemeinsam, das Coronavirus bekämpfen. Und wir werden die Gelegenheit haben, in den Frage- und Antwortsitzungen darüber zu besprechen, die wir brauchen. Für uns ist dies ein internationaler Kampf. Internationale Solidarität, internationale Zusammenarbeit ist der Schlüssel zur Bekämpfung des Coronavirus. Und es ging nicht darum, nach innen zu schauen. Es geht darum, die Hände auszustrecken, und am Ende des Tages wird niemand versagen, und das ist jeder zu retten. Am 21. Mai auf der 77. Sitzung der UNESCAP-Kommission in Bangkok hat die Delegation der Mitgliedsländer der Wirtschafts- und Sozialkommission der Vereinten Nationen für ASEAN und den Pazifik, UNESCAP, einen Resolutionsentwurf zur Indonesien-Initiative mit dem Titel Förderung der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Zusammenarbeit in den Ozeanen für eine nachhaltige Entwicklung gebilligt. Die von der indonesischen Regierung vorgeschlagene Entschließung spiegelt das Engagement Indonesiens wider und soll die Zusammenarbeit im asiatisch-pazifischen Raum bei der nachhaltigen Bewirtschaftung der Meere fördern. Auf dem Treffen wurde auch eine Konsensentschließung mit dem Titel Regionale Zusammenarbeit zur Bekämpfung der sozioökonomischen Auswirkungen von Pandemien und Krisen in Asien und im Pazifik angenommen.
während des Treffens vermittelte die indonesische Delegation auch das starke Engagement der indonesischen Regierung bei der Bewältigung und Überwindung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, einschließlich verschiedener indonesischer Initiativen in verschiedenen regionalen und internationalen Foren als Minderungsbemühungen während der Pandemie und zur Förderung der Zusammenarbeit und Solidarität zwischen den UNESCO-Mitgliedsländern. Wir kommen jetzt zu den Ereignissen im Juni 2020. Am 3. Juni kündigte das indonesische Religionsministerium die Absage der Abreise der Pilger zur Hajj-Pilgerfahrt 1441 Hijriah oder 2020 nach Christus an. Diese Politik wurde ergriffen, weil die Regierung die Sicherheit der Gemeinde inmitten der unvollendeten COVID-19-Pandemie priorisieren muss. Der indonesische Religionsminister Fakhrul Razi betonte in einer Telefonkonferenz mit den Medien, dass diese Entscheidung einer eingehenden Studie unterzogen worden sei.
Pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020.
Die Regierung hat beschlossen, die Pilger im Jahr 1441 Hijriah oder in diesem Jahr 2020 nicht zu entsenden. Ich übermittle diese Entscheidung durch das Dekret des Religionsministers der Republik Indonesien Nummer 494 von 2020 über die Aufhebung der Abreise von Hajj-Pilgern zur Umsetzung des Hajj im Jahr 1441 in Hijriah oder im Jahr 2020. Gemäß dem gesetzlichen Auftrag muss neben den Anforderungen an die wirtschaftliche und physische Leistungsfähigkeit, die Gesundheit, Sicherheit und der Schutz der Pilger gewährleistet und priorisiert werden. Von der Ein- oder Ausschiffung auf Reisen bis hin zu Reisen in Saudi-Arabien. Am 12. Juni initiierte Indonesien zusammen mit 12 anderen Ländern die überregionale Erklärung zur Infodemie im Kontext von COVID-19, die am 12. Juni 2020 von 132 UN-Mitgliedsländern unterstützt wurde. Die anderen 12 Länder sind Südafrika, Australien, Chile, Georgien, Indien, Lettland, Libanon, Mauritius, Mexiko, Norwegen, Frankreich und Senegal. In der gemeinsamen Erklärung wurde festgestellt, dass Infodemie ein vom UN-Generalsekretär verwendeter Begriff, der sich auf die Verbreitung von Desinformation bezieht, für die menschliche Gesundheit und Sicherheit ebenso gefährlich sein kann wie der Ausbruch selbst. Diese gemeinsame Erklärung fordert alle Parteien auf, sich unverzüglich mit der Verbreitung von Desinformation zu befassen und betont, wie wichtig der Zugang zu zuverlässigen, sachlichen, genauen und wissenschaftlich fundierten Informationen ist. Die Zusammenarbeit zwischen Ländern, dem UN-System, regionalen Organisationen und verschiedenen anderen Interessengruppen wie Medienarbeiterinnen, sozialen Medien und Nichtregierungsorganisationen spielt eine wichtige Rolle bei der Überwindung der Infodemie. Am 22. Juni auf der virtuellen IMTGT Uninet-Konferenz zum Thema Die Stärkung der IMTGT-Zusammenarbeit bei COVID-19-Pandemien baute Indonesien zusammen mit Malaysia und Thailand die Solidarität und Zusammenarbeit auf, um sich auf eine neue Normalphase in der Region Indonesien-Malaysia-Thailand-Wachstum-Dreieck oder IMTGT vorzubereiten. Der Generaldirektor des Außenministeriums für den Asiatisch-Pazifischen Raum und Afrika, Desra Percaya, sagte, dass kein Land der Welt stark genug sei, um sich COVID-19 allein zu stellen. Die internationale und regionale Zusammenarbeit gewinnt unter diesen Umständen zunehmend an Bedeutung.
Die drei Mitgliedsländer haben die Gebiete, die direkt an die Grenze grenzen. Daher ist es wichtig, die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie zu verstärken.
Wir kommen nun zum Juli. Am 1. Juli anlässlich des 74. Jahrestages der indonesischen Polizei Bayangkara, der praktisch vom Stadtpalast aus stattfand, ermahnte Präsident Joko Widodo die Polizei entschlossen, Gegenwart und Landbrenner vorzugehen. Der Präsident ermahnte regionale Polizeichefs und Polizeichefs des Resorts, die sich in Gebieten befinden, die anfällig für Wald- und Landbrenner sind, Wald- und Landbrenner zu antizipieren, die normalerweise in der Trockenzeit auftreten. Mehrere Reihen der Regionalpolizei und der Resortpolizei, die an der Videokonferenz teilnahmen, kamen unter anderem aus Talaut, Rote, Merauke, Gunung Kidul, Pulang Pisau, und Sabang. Am 2. Juli begrüßte die Europäische Union die Entscheidung Indonesiens, 99 Rohingya-Flüchtlingen vor der Nordküste von Aceh sichere Landungen zu ermöglichen und humanitäre Hilfe zu leisten. Die Rettung der Rohingya-Flüchtlinge, die unter schwierigen Bedingungen stehen, ist eine Hommage an das Völkerrecht und beweist die Großzügigkeit des indonesischen Volkes und der indonesischen Regierung. Wie sagte die Sprecherin für Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union, Nabila Masrali, in einer schriftlichen Erklärung. In Zusammenarbeit mit indonesischen Behörden, der Flüchtlingsagentur der Vereinten Nationen, UNHCR, und anderen humanitären Organisationen wie die Europäische Union humanitäre Hilfe mobilisieren, um die dringendsten Grundbedürfnisse von Flüchtlingen zu befriedigen. Am 3. Juli stellte Australien einen Fonds in Höhe von 3,6 Millionen australischen Dollar oder rund 35 Milliarden Rupiah zur Verfügung, um Indonesien bei der Bewältigung der Ausbreitung der COVID-19-Pandemie zu unterstützen. In einer schriftlichen Erklärung der australischen Botschaft in Jakarta ist diese Unterstützung Teil des Engagements Australiens, mit Indonesien zusammenzuarbeiten, um auf die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zu reagieren. Am 7. Juli unterzeichneten die Regierungen von Indonesien und Indien über zwei ihrer professionellen Agenten, die Indonesische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs und die Indische Küstenwache, ein Memorandum of Understanding über die Zusammenarbeit im Bereich der Sicherheit des Seeverkehrs. Man hofft, dass das Memorandum of Understanding eine Möglichkeit bietet, die Interoperabilität der beiden Länder zu verbessern und bei Bedarf eine gemeinsame Suche und Rettung durchzuführen. Am 9. Juli wurde der Koordinationsminister für Politik, Recht und Sicherheit, Dr. Mahfud MD, die Unterstützung der serbischen Regierung bei der Auslieferung der Flüchtlinge BNI Bank Einbrecherin Maria Pauline Lumowa, die seit 17 Jahren auf der Flucht ist. Inzwischen erklärte die Außenministerin Retno Marsudi am 10. Juli über die Freilassung der in Saudi-Arabien zum Tode verurteilten indonesischen Bürger Hetty Binti Thoyyib Anwar. Die Ministerin sagte, dass die Freilassung einen langen diplomatischen Prozess bis zur Ebene des Staatsoberhauptes durchlaufen habe. Die Diplomatie für die Freilassung von Eti wurde von Präsident Joko Widodo an König Salman Abdul Aziz Al Saud sowie zwischen den indonesischen Außenministern und dem Königreich Saudi-Arabien in verschiedenen bilateralen Treffen durchgeführt. Die Erben waren schließlich bereit, Eti Tanazul oder Vergebung durch eine Diat oder Zahlung von 4 Millionen Real udarun pun 10,4 miliarden rupiah cugeben. Eti wuda am zekten julinah Indonesian gesik. Am 8 Juli, Zakta dan Handels Minister Agus Suparmanto di Australia seri gidung haba di kota kudi beantra kubon arbaid und urop visa fu Indonesia start burger of das firfahe der tercai dengan putih erhut. Di erhung dir kota von 1000 of 4100 personen proyar is das ergebnis dir im umfasener visa partnership of common tuition Indonesian und Australian IACEPA festgelegten Zusammenarbeit. Der Minister setzte sich zum Ziel, dass die Quote für Arbeits- und Urlaubsvisa für indonesische Staatsbürger von der australischen Regierung bis zum 6. Jahr der Umsetzung des IACEPA 5000 erreichen soll. Am 15. Juli gab die Europäische Union von um 30.000 Euro oder rund 570 Millionen Rupiah für britische humanitäre Hilfe für 99 Rohingya Einwanderer aus, die nach mehr als 120 Tagen auf See gerettet wurden und in Indonesien landen durften. Die Hilfe richtet sich an sauberes Wasser, sanitäre Einrichtungen, Gesundheitsfürsorge, psychosoziale Unterstützung sowie an wichtige Materialien wie Schlafmatten und Decken, Hygieneartikel und persönliche Schutzausrüstung. Am 20. Juli gab Präsident Joko Widodo die Taskforce 2 Befugnisse. Die Taskforce für nationale Wirtschaftserfüllung und Transformation und die Taskforce für den Umgang mit Covid-19. Die erste Behörde besteht darin, Entscheidungen zu treffen, die von Ministerien, Agenturen, lokalen Regierungen und anderen Regierungsbehörden bindend sind. Die zweite Behörde ist die Kommunikation und Koordination mit verwandten Ministerien, Agenturen und lokalen Regierungen. Der Leiter der National Taskforce für wirtschaftliche Erfüllung und Transformation gemäß der Präsidialverordnung ist der stellvertretende Minister für Staatsbetriebe, Budi Gunadi Sadikin, während der Vorsitzende der Covid-19 Taskforce, der Leiter der Nationalen Agentur zur Milderung der Katastrophen, Doni Monardo, ist. Die beiden Taskforces sind Teil des Komitees für den Umgang mit Covid-19 und die nationale wirtschaftliche Erhöhung. Am 24. Juli übergab die australische Regierung Indonesien 100 nicht-invasive Beatmungsgeräte als Teil eines Pakets medizinischer und kritischer Laborgeräte im Wert von 2 Millionen Australian Dollar oder 19,5 Milliarden Rupiah, um die Reaktion und Wiederherstellung von Covid-19 in Indonesien zu unterstützen. Diese Medizinprodukte sind Teil des Engagements Australien mit Indonesien zusammenzuarbeiten, um die Geschwindigkeit der Reaktion auf Gesundheit, humanitäre Hilfe und wirtschaftliche Erfüllung in Indonesien zu unterstützen. Am 29. Juli erklärte Präsident Joko Widodo in einer virtuellen Sitzung zum Thema Entwurf einer Haltung für den Staatshaushalt 2021, die virtuell durchgeführt wurde, dass die Vorhersagen der Weltbank zur Erfüllung der Weltwirtschaft nach der Krise durch Covid-19-Pandemie die wirtschaftliche Erfüllung Indonesien in Position über dem durchschnittlichen Weltwirtschaftswachstum oder dem zweitschnellsten nach China bringen könnten.
Bahkan IMF memperkirakan ekonomi dunia akan tumbuh 5,4%.
Selbst der IWF prognostiziert ein Wachstum der Weltwirtschaft 5,4%. Dies ist meiner Meinung nach eine sehr hohe Setzung. Die Weltbank liegt bei 4,2%. Die OECD oder Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung bei 2,8 bis 5,2%. Ich denke, wenn die Prognose korrekt ist, werden wir in einer wirtschaftlichen Position sein, die ebenfalls über dem Weltwachstum liegt. Und Indonesien wird voraussichtlich auch in die Gruppe der schnellsten wirtschaftlichen Erholung nach China eintreten. Auch wenn die Prognose korrekt ist, sollten wir dankbar sein. Präsident Joko Widodo ist optimistisch, dass die indonesische Wirtschaft über die Sozial wachsen wird. Trotzdem ermahnte der Präsident seine Mitarbeiter daran, wachsam zu bleiben. Am 30. Juli stimmten die Regierungen Indonesien und der Vereinigten Arabischen Emirate der Reisekorridorvereinbarung zu, um wichtige Geschäftsreisen sowie offizielle und diplomatische Besuche während der COVID-19-Pandemie zu ermöglichen. Die Vereinbarung wurde in Gesprächen zwischen der indonesischen Außenministerin Retno Marsudi und dem Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate Sheikh Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan RC. Tiba ke Indonesia dasar kaledosko kom Januar bis Juli 2020.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutsche Sprache.
Indonesian für die Welt, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien. Heute besuchen wir den Ciletuk Geopark in West Java. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Geopark Ciletuh bietet eine Reihe interessanter Touristenattraktionen, die nahe beieinander liegen. Eine Autoreise durch die Touristengegend ist eine interessante Aktivität, die am Wochenende durchgeführt werden kann. Wenn die Reise von Jakarta aus beginnt, beträgt die Entfernung zum ersten Touristenort mit dem Auto 161 Kilometer oder etwa 4 Stunden 36 Minuten südlich von Jakarta in Richtung Sukabumi in der Provinz West Java. Um eine Überlastung zu vermeiden, ist es besser, wenn die Reise morgens um 6 Uhr westindonesischer Zeit beginnt. Vergessen Sie nicht zu frühstücken und überprüfen Sie Ihr privates Fahrzeug, um Ihre Reise sicher zu halten. Sie können eine Autoreise im Geopark Ciletuh zum Gipfel des Dharma am nächsten Tag im Puncak Dharma beginnen. Wenn Sie den Morgen mit Sonnenaufgang verbringen möchten, wird die Autoreise noch angenehmer. Von dort aus hat man verschiedene Ausblicke von der hufeisenförmigen Ciletuh-Buch über Klippenreihen und Reisfelder bis zum Ciletuh Geopark Strand, der direkt gegenüber dem Indonesian Ocean oder dem Indischen Samudra liegt. Sie die Aussicht auf Puncak Dharma genossen haben, können Sie Ihre Reise zum Curug Dok Dok fortsetzen, der nur 1,5 Kilometer oder etwa 4 Minuten entfernt ist. Das Curug Dok Dok befindet sich im Dorf Cimarinjung im Bezirk Ciamas.
dieser Touristendorf hat eine wunderschöne Felsformation. Es wird jedoch nicht empfohlen, diese Felsen zu besteigen, da die Felsen sehr rutschig sind. Es gibt einen kleinen Teich mit einem sehr schönen Wasserfall. Sie können diese Schönheit genießen, während Sie in einem Geschäft in der Umgebung zum Mittag essen. Der nächste Touristenort, der besucht werden kann, ist Curug Cimarinjung im Bezirk Cimas. Die Entfernung von Curug Dok Dok beträgt 800 Meter oder etwa 2 Minuten. Obwohl die Lage etwas abgelegener ist, hat der Wasserfall an der Grenze zwischen dem Dorf Kirimukti und dem Dorf Ciwaru seinen eigenen Charme. Wenn man sich im Inneren befindet, hat der Cimarinjung Wasserfall frisches Wasser. Es wird jedoch empfohlen, nicht mit Wasser zu spielen, da der Wasserausstrahl ziemlich hoch ist. Am Ende des ersten Tages der Autoreise können Sie im Ferienhaus Panada Bugel in der Straße Cimarinjung im Dorf Ciwaru übernachten. Am zweiten Tag können Sie sofort Ihre Reise zu dem Strand Palangpang beginnen, um den Sonnenaufgang zu sehen, angeln zu gehen oder frischen Fisch von der örtlichen Fischauktion zu kaufen oder Fotos am Ciletuk Geopark Denkmal zu machen. Dieser Touristenort liegt 150 Meter vom Ferienhaus Vanada Bugel entfernt oder etwa 2 Minuten mit dem Auto entfernt. Von dort aus können Sie Ihr Abenteuer auf der Insel Kunti fortsetzen, indem Sie ein Boot für 400.000 Rupiah mieten. Dieses Boot reicht für mehr als 7 Personen. Ein Mietboot finden Sie in der Gegend von Ciwaru. Obwohl der Name gruselig ist, ist die Landschaft auf dieser Insel außergewöhnlich. Die Insel liegt direkt am Indischen Ozean und hat einen wunderschönen weißen Strandstreifen. Es gibt auch Felsen, die im Sand entstehen. Nach dem Mittagessen in der Region Ciwaru können Sie direkt zum Strand Ujung Genteng gehen, der sich im Dorf Gunung Batu im Bezirk Ciracap befindet. Dieser abfallende Strand ist von Bäumen umgeben, die das Touristengebiet wunderschön aussehen lassen. Sie können nicht nur im Wasser spielen oder am Strand entspannen und den schönen weißen Strand genießen, sondern auch selbst Fotos in einer Reihe von Ruinen der Gebäude machen, die aus der niederländischen Zeit stammen. Am Strand gespielt haben, können Sie direkt zum Teletubbies Hügel gehen, der sich nur 4 Kilometer oder etwa 13 Minuten vom Ujung Genteng Strand entfernt befindet. Das Panorama der wunderschönen grünen Hügel ähnelt den Hügeln der Teletubbies Kinderserie. Der Unterschied ist, dass es dort einen See gibt, der die Weite der Savanne attraktiver erscheinen lässt. Während Sie dort sind, können Sie nicht nur Fotos machen, sondern auch ein Picknick rund um den See machen, während Sie die Aussicht genießen. Darüber hinaus können Sie ein Zelt aufbauen, wenn Sie eine Pause einlegen möchten, bevor Sie Ihre Reise zum nächsten Touristenort beginnen. Stellen Sie während einer Pandemie wie dieser sicher, dass Sie während der Autoreise weiterhin Gesundheitsprotokolle zurück Verbeugung von COVID-19 durchführen. Sie sollten eine Maske tragen, Ihre Hände mit Seife waschen, den Abstand halten und nicht reisen, wenn Sie Fieber oder Körpertemperatur über 37,3 Grad Celsius haben. So, viel Spaß beim Reisen!
Voice of Indonesia.
Berikan satu jawaban untuk membuat diriku tenang. Hanya kau satu yang bisa membuatku damai bahagia. Untaian kata-kata terindah kan ku berikan hanya untukmu. Semua cintaku setulus hatiku dapat kau pastikan hanya milikmu selalu. Terbawa arus derita dan terdampar di pangkuannya, tak ada satu yang bisa membuatku lebih bahagia. Walau cinta hanyalah kata, tak bisa kau lihat, hanya bisa kau rasa. Adanya hanya kau satu yang bisa membuatku lebih mengerti arti cinta. Oh, walau cinta hanyalah kata, tak bisa kau hanya bisa kau rasa. Berikanku seutuhnya, terimaku apa adanya.
Oh, 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 oh
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi.voinews.id.